Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo, herzlich willkommen. Und ja, auch wir stimmen uns ein morgen zum Tag der Deutschen Einheit.
Und wir lieben die Heimat. Die Schöne. Wir schützen sie.
Ja, wie anmutig. Weil sie unserem Volke gehört. Wir lieben die Heimat. Das betörende Falsett vom Filmemacher Jochen Witzutzki ist eigentlich eine Szene aus dem Film von Petra Tschörtner. Und diese Szene wiederum ist zu sehen in einer aktuellen Ausstellung, die sich mit der Zeit um 1990 auseinandersetzt. Mehr dazu am Ende unserer Sendung. Schön, dass Sie dabei sind. Rechtsextreme Aktivisten, Nazi, Rapper, Politiker, die Hass schüren und Propaganda verbreiten. Vor allem extreme Inhalte funktionieren gut auf TikTok live. Über 100 Millionen Content-Kreatoren weltweit gibt es, die jeden Tag live gehen. Milliarden Leute schauen vorbei, bleiben hängen oder gehen wieder. Wieso ist es so leicht, rechtsradikale Inhalte über die Live-Funktion zu vermitteln? Und wie kann man sich vor Desinformationen schützen? Was kann, muss da eventuell auch gesetzlich passieren? Darüber spreche ich mit TikTok-Experte Markus Bösch, hat unter anderem eine Studie mit veröffentlicht, die die digitalen Methoden und die Einflussnahme des Livestreams untersucht hat, bei uns im Kompressor. Herzlich willkommen.
Einen schönen guten Tag und danke für dieses perfekte Heranführen an dieses Thema und das Nennen der Gesamtstudienlänge sozusagen.
Ich muss ja gestehen, ich habe diese App noch nie genutzt. Ich zähle mich ja zärtlich zu den Millennial-Boomern, aber das Prinzip lautet Unterhaltung, man konsumiert ein bisschen so wie Netflix in Kurz- und in Dauerschleife. Also es gibt Videoclips und der Algorithmus, der lernt dann schnell, welche Vorlieben man hat. Was ist jetzt genau TikTok Live? Wie verführt die Funktion einen, ja auch vielleicht dazu, rechtsextreme Inhalte zu konsumieren?
Also TikTok an sich ist ja schon ein recht wundersamer Ort aufgrund dieser algorithmusbasierten Auswahl von Inhalten und TikTok Live ist jetzt quasi nochmal die Steigerungsstufe. Alle gängigen Plattformen lassen einen ja live gehen und vielleicht ist das auch gar nicht so eine gute Idee, dass 1,5 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer bei TikTok eben live gehen können, denn wenn man Leuten ein Telefon in die Hand drückt, dann filmen die zum Teil eben auch rechtsextremistische Reden, rechtsextremistische Diskussionsrunden oder versuchen einen rechtsextremistischen Lebensstil in kleiner Runde zu diskutieren und Leute davon zu überzeugen, dass das eigentlich doch alles eine sehr gute Idee wäre und das ist quasi das, was wir in dieser Studie untersucht haben. Ausgehend von der Beobachtung, da sind ganz schön viele AfD-Politikerinnen und Politiker jeden Tag live und laden zu einer sogenannten Bürgersprechstunde ein. Und wenn man sich das anguckt, gibt einem der Algorithmus auch noch extremeren Content.
Mhm. Das heißt aber, diejenigen, die live das Ganze verfolgen, die da reingehen und sich das anhören, die sind sowieso schon eigentlich Anhänger dann einer rechtsextremen Partei?
Nee, überhaupt nicht. Man muss sich das so vorstellen, ein bisschen wie man zappt durchs Fernsehprogramm und wenn man gelangweilt am Abend durchs Telefon wischt und hat die Videos quasi schon durch, dann guckt man mal, was ist denn jetzt live gerade los und da gibt es halt eine ganze Menge, was da dargeboten wird. Bisweilen spielen Leute Instrumente, bisweilen spielen sie Computerspiele oder sie diskutieren über Politik und da zappt man sich quasi rein, kann da kommentieren, kann sogar mit auf die Bühne gehoben werden, wenn man möchte und kann dann da so quasi auch mit Videobild mitdiskutieren. Und das nutzen eben rechtsextremistische Akteurinnen und Akteure, um hier auch zu werben, um sich hier zu connecten, aber um hier auch zu Hass aufzurufen oder dem eigenen Hass zu frönen.
Dann lassen Sie uns doch mal auf die verschiedenen Techniken eingehen. Die würde ich mir gerne noch mal genauer anschauen. Zum Beispiel gibt es da eine Form des Dog Whistles. Was ist genau damit gemeint und wie vor allem wird das eingesetzt, wenn es um Manipulation geht?
Also Dog Whistles kommt ja von der Hundepfeife und wenn man da reinpustet, hört das nur der Hund und andere Menschen nicht. Und bei TikTok kann man sich das so vorstellen, dass es beispielsweise bestimmte Emojis gibt, bestimmte Schreibweisen oder bestimmte Ausdrucksweisen, die manche verstehen, die sind dann Teil der In-Group und andere, die außen stehen, sollen die entweder nicht verstehen oder sollen vielleicht das Interesse haben, worum geht's denn hier genau? Also beispielsweise haben eine ganze Reihe von Accounts Emojis mit in ihrem Namen, das ist dann die Deutschlandflagge und ein Adler. Das symbolisiert jetzt erstmal, okay, da könnte auch im rechten Spektrum was zu holen sein. Denn man setzt die da ja quasi bewusst in den Accountnamen rein. Ansonsten geht das dann auch so weit, dass in Diskussionen, um einer Sperrung vorzubeugen, nicht über die Verbrechen des Dritten Reiches direkt gesprochen wird, sondern dass, wenn über Jüdinnen und Juden gesprochen wird, nur der Buchstabe J benutzt wird. Oder man über Kekse backen und 6 Millionen Öfen und die Chefbäckerinnen und Bäcker redet und allen im Call oder in diesem TikTok Live in der Session ist dann eigentlich klar natürlich, worum es geht. Gesichert werden diese Dog Whistles dann manchmal noch von externen, extra eingeschalteten Moderatorinnen oder Moderatoren. Die haben dann quasi die Rolle, in den Kommentaren zur Mäßigung aufzurufen, dass man halt eben nicht Sieg Heil in einen Kommentar schreibt, sondern in den einen Kommentar Sieg und in den anderen Heil. Das macht es dann den KI System von TikTok schwieriger, das zu erkennen, damit dieser Livestream nicht gesperrt wird.
Das finde ich auch nochmal interessant. Es soll ja eine Abteilung bei TikTok geschlossen werden, die für die Sicherheit der Plattform zuständig ist und ersetzt werden durch eine KI. Was halten Sie davon? Also lässt sich TikTok Live dadurch besser kontrollieren oder wird das alles noch schlimmer?
Ich muss da immer an eine Folge der Simpsons denken, wo so iPods durch die Gegend laufen und mit den Kopfhörerkabeln so Menschen antreiben und die auspeitschen. Und dieses Bild ist natürlich komplett überzogen. Aber ein bisschen sind wir hier an so einer Stelle, wenn man 150 Menschen kündigt, die in der Abteilung Trust und Safety arbeiten, um die dann durch KI zu ersetzen oder das Ganze auszulagern, meistens auf den afrikanischen Content zu Sub- und Sub-Sub-Unternehmerinnen und Unternehmern, die natürlich flächendeckend dann eher auch nicht die Codes von deutschen Rechtsextremistinnen kennen, dann ist das ganz sicherlich ein Problem. Vor allem, da KI gut ist, beispielsweise im Hintergrund eines Livestreams Vapes zu erkennen. Also das führt dann regelmäßig zu Sperrungen. Oh, Rauchen, schlecht. Bei der zweiten Verwarnung sperren wir diesen Livestream. Aber KI ist halt schlecht darin, festzustellen, wenn rassistische Lieder nur das musikalische Intro angespielt wird, aber nicht der rassistische, rechtsextremistische Text. Und KI ist halt eben nicht gut für Kontext. Deswegen ist es meiner Ansicht nach natürlich eine vollkommen falsche Entscheidung, wenn man an Trust und Safety, so heißt die Abteilung, ja interessiert ist.
Und das heißt, wie geht TikTok mit den Livestreams und auch mit den Extremen, mit den rechtsextremen Inhalten um? Es gibt ja auch Maßnahmen wie den Digital Markets Act, so eine Art Grundgesetz fürs Internet, würde ich es jetzt mal grob sagen. Wie kann man da gegen Rechtsextremismus auch in Deutschland vorgehen?
Also TikTok hat sich ja selbst recht gute Community Guidelines gegeben. Was da drin steht, klingt alles sehr vernünftig. Das Problem ist halt nur, dass die sehr oft schlicht und ergreifend nicht angewendet oder durchgesetzt werden. Wir haben in dieser Digital Methods Summer School 3 Tage lang uns dieses Feld angeschaut und haben in der Zeit halt flächendeckende Verletzungen gegen die Community-Richtlinien, aber bisweilen auch strafbare Handlungen, Anstiftung zur Gewalt bis hin zu impliziten Gewaltandrohungen an Leuten in Live Streams mitbekommen und Doxing, halt das Offenlegen von Adressen von Menschen. Passiert ist da nichts. Ein Kollege, der sich jetzt die niederländischen Wahlen angeguckt hat, gesehen, dass einige Livestreams ja untersagt wurden. Also es passiert da etwas, aber das Hauptproblem ist, es ist flächendeckend intransparent, was von TikToks Seite aus passiert.
Aber Sie haben ja durch Ihre Studie auch eine Methodik entwickelt. Also auch wenn es schwer ist, denn live heißt ja, die Inhalte werden nur so lange gezeigt, wie diejenige live online sind. Wie kann man da vielleicht doch nochmal mit Blick auf Ihre Art von Messung, können Sie gerne auch nochmal beschreiben, welche Methodik Sie da verwendet haben, vielleicht auch einen Weg finden, um auch TikTok zu vermitteln, dass es durchaus möglich ist, gegen solche Livestreams vorzugehen.
Also eigentlich ist es ja nicht so schwer, denn TikTok hat ja flächendeckend alle Daten und kann, das sagen sie ja auch, die mit KI auswerten. Und wenn ich jetzt weiß, dass ein bestimmtes Set von Emojis, der doppelte Blitz, sieht aus wie SS, die Variation von Schwarz, Rot, Weiß, heißt jetzt nicht per se, ich bin Rechtsextremist oder Rechtsextremist, aber sind halt, das ist so ein Proxy-Symbol für für den Reichskriegsadler, die Reichskriegsflagge. Das wird häufig verwendet, weil man direkt Hakenkreuze halt nicht verwenden kann. Und wenn das offensichtlich ist und TikTok die Daten hat, müsste es eigentlich möglich sein. Ein Kollege von uns hat in wenigen Tagen ein Tool gebastelt, wo man Accountnamen reinsetzen kann und dann scraped, also sichert dieses Tool den gesamten Livestream, der dann ausgewertet werden kann. Also man kriegt dann ein Manuskript und man kann sich das Ganze nochmal detailliert angucken, kann quantitativ auch messen, wie viele dieser Emojis gab es denn im Kommentarbereich und kann dann qualitativ auch nochmal gucken, was ist denn da jetzt eigentlich gesagt worden und was davon ist schwierig. Also es ist möglich, aber ganz offensichtlich passiert es nicht oder es wird gemacht, aber führt dann nicht zu weiteren Konsequenzen.
Und warum wird es nicht gemacht? Geht es wie immer um die Monetarisierung?
Ja, das liegt zumindest extrem nahe. Der Hauptgrund von allen Plattformen, die privatwirtschaftlich kapitalistisch getrieben sind, ist, mehr Leute länger in der Plattform halten, damit man mehr Werbung schalten kann. Und das stören natürlich Berichte über rechtsextremistische Bestrebungen auf der Plattform. Und deswegen versuchen alle Plattformen dann lieber ein bisschen aus der Schusslinie rauszukommen, damit man, und ich spitze es jetzt ein bisschen zu, in Ruhe weiter Geld drucken kann.
Eine Sache, die mir nicht klar ist, wenn dieses TikTok Live so gut ist, so lukrativ ist für rechte, rechtsextreme Parteien wie die AfD, warum nutzen dann nicht mehr Demokraten und Demokratinnen dieses Tool?
Das ist eine ganz hervorragende Frage. Diese Frage stelle ich mir auch sehr oft. Es gibt über 21 Millionen aktive TikTok-Nutzerinnen und Nutzer. Inzwischen haben im letzten Bundestagswahlkampf alle demokratischen Spitzenkandidatinnen und Parteien TikTok ebenfalls genutzt. Auf TikTok Live ist da noch relativ wenig los. Wenn dieser Ort aber zunehmend wichtig wird, dann müssen da auch Demokratinnen und Demokraten und ein Gegenangebot anbieten.
Ungefähr 130 Millionen Creator auf der ganzen Welt gehen jeden Tag auf TikTok live und erreichen somit auch Milliarden von ZuschauerInnen. Markus Bösch, TikTok-Experte von der Uni Münster, hat mit an einer Studie gearbeitet, in der untersucht wird, wie TikTok live zunehmend für extremistische Mobilisierung und Desinformation missbraucht wird. Ich danke für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön, schönen Tag noch.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wir haben gerade schon über TikTok Live als Radikalisierungstool gesprochen. Denn ja, eigentlich müssten die schlimmsten Inhalte gefiltert werden und dazu braucht es Menschen. Aber die will TikTok entlassen und durch KI ersetzen. Und Hagen Terschürn erklärt, was da gerade genau passiert.
Oh mein Gott.
Gewalt, Sex, Tierquälerei. Es gibt Dinge, die man wirklich nicht sehen will, wenn man TikTok öffnet. Und für das Filtern sorgen ModeratorInnen. Und die sind, anders als bei der Konkurrenz wie Instagram oder YouTube, bei der Plattform selbst angestellt. Zumindest bis jetzt. Denn TikTok will alleine in Berlin rund 150 solcher Stellen abbauen. Auch von anderen Standorten sind Entlassungen bekannt. Auf Anfrage teilte TikTok-Pressesprecherin Andrea Rung schriftlich mit:
Wie viele andere Unternehmen auch, überprüfen wir kontinuierlich unsere Struktur, um die Effizienz zu steigern. Die vorgeschlagene Schließung der Trust and Safety-Aktivitäten in Berlin ist Teil einer globalen Strategie zur Vereinfachung von Arbeitsläufen und zur Verbesserung der Effizienz.
Ein Teil dieser sogenannten Effizienzsteigerung soll durch den Einsatz künstlicher Intelligenz erreicht werden. Besonders pikant dabei: Die KI wurde von denen trainiert, die jetzt ihren Job an sie verlieren sollen, den festangestellten ModeratorInnen. So lauten zumindest die Vorwürfe der Gewerkschaft Verdi und des TikTok-Betriebsrats. Zu den ModeratorInnen, die Vorwürfe erheben, zählt Benny.
Da wurde ich wirklich eiskalt reingeschmissen und ganz alleine und musste mir dann auf einmal nur noch Content anschauen, sexuelle Darstellung und viel, viel Gewalt und Suizid und Blut und Tierquälerei. Da konnte ich natürlich nachts auch nicht schlafen, weil die ganzen Bilder und Videos und das bleibt alles im Kopf.
Die Aufgabe, die Benny da beschreibt: Überprüfen, ob die KI diese Videos richtig bewertet hat. Also die Qualität ihrer Arbeit mit den vorgegebenen Standards abzugleichen. Für den Moderationsalltag selbst habe künstliche Intelligenz jedoch auch einige Vorteile.
Da war man schon froh, dass zum Beispiel die KI die ganzen Gewaltsachen rausgefiltert hat und gesagt hat, hey, hier ist eine Violation und man muss einfach nur ganz schnell rübergucken. So, ja, da war Blut zu sehen und jemand wurde getötet, irgendwas mit Sexuellem. Aber manchmal wurde natürlich dann auch falsch einen Verstoß rausgesucht, zum Beispiel, dann war einfach ein rotes T-Shirt zu sehen und die KI dachte, es wäre Blut.
Dazu kämen Probleme bei kulturellen Fragen, die KI nicht beantworten kann. Zum Beispiel, wenn es um Codes geht, wie die in der Neonazi-Szene benutzte Zahlenkombination 88, bei der die Zahl für den achten Buchstaben des Alphabets steht. Für eine Maschine ist so eine Chiffre nicht von einem Geburtsdatum zu unterscheiden, während Menschen das leicht fällt. Auch andere Details können zu Schwierigkeiten führen. Laut Benny sind die Moderationsteams aktuell viel mit grausamen Bildern aus Gaza beschäftigt. Doch auch hier ist der Kontext wichtig.
Immer mehr Menschen fliehen aus Gaza City. Die Eroberung der Stadt ist das erklärte Ziel der israelischen Regierung. Dazu wurden auch gestern zahlreiche Hochhäuser in der größten Stadt Gazas bombardiert.
Auch Medien wie die Tagesschau verwenden teils grausame Bilder, um die Situation in Gaza einzuordnen. Eine KI ist aber nicht in der Lage, den Wert dieser journalistischen Einordnung zu erkennen. Das scheint TikTok bewusst zu sein. In der schriftlichen Antwort der Pressestelle heißt es deshalb:
Menschen spielen weiterhin eine wichtige Rolle in unseren globalen Bemühungen zur Moderation von Inhalten, insbesondere bei Entscheidungen über Inhalte, die nuancierter sind, einen spezifischen Kontext und/oder ein Verständnis der lokalen Regeln erfordern.
Doch wer sind diese Menschen, die nach den Entlassungen auf die Inhalte blicken werden? Kathleen Eggerling von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat eine Vermutung. Genau wie etwa bei Instagram wird die Arbeit in Zukunft ausgelagert.
Soweit wir Kontakte haben in andere Unternehmen und es gibt auch Netzwerke international, die erzählen uns auch von den Arbeitsbedingungen dort und die sind richtig, richtig schlecht, viel schlechter als die bei TikTok. Wenn das ausgelagert wird, dann gibt es da überhaupt keine Regulierung und Verantwortungsübernahme mehr.
Aus Sicht der Gewerkschaft gibt es nur einen Grund, warum man über Dienstleister geht, statt selbst Menschen zu beschäftigen. Es spart Geld und das muss von irgendwo kommen.
Wir wissen aus anderen Unternehmen, da schaffen es die Leute nicht, zwischendurch mal zur Toilette zu gehen. Oder wenn die Fehler machen, dann fliegen die raus.
Der Versuch von Verdi, gegen die Entlassung der ModeratorInnen in Berlin juristisch vorzugehen, hat an dem Plan von TikTok nichts geändert. Die Entlassung der Moderationsteams werden kommen. Was Betriebsrat und Gewerkschaft bleibt, ist eine Verhandlung über die Höhe der Abfindung.
Ja, TikTok ersetzt seine Content-ModeratorInnen durch KI und riskiert somit die Kontrolle über Hass und Desinformation im Netz komplett zu verlieren. Hagen Tesch Schön hatte die Informationen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Susanne Balthasar.
Antike Vasen, Gemälde, Münzen oder Schmuck. Das alles kann dem illegalen Handel mit Kulturgütern zum Opfer fallen. Zu sehen sind tausende gestohlene Artefakte jetzt im ersten virtuellen Museum für gestohlene Kulturgüter der UNESCO, der Kulturorganisation der Vereinten Nationen. Dort können die Objekte in 3D-Form betrachtet werden. Das Museum wurde von dem Architekten Francis Quéré in Zusammenarbeit mit Interpol entworfen. Das Geld kam vom Königreich Saudi-Arabien. Das Museum ist nach geografischen Regionen geordnet und in Bereiche unterteilt. Ziel des Museums ist es, Plünderungen und den illegalen Handel mit Kulturgütern zu bekämpfen. Jan Böhmermanns Veranstaltungsreihe im Haus der Kulturen der Welt, kurz HKW, ist schon länger in den Schlagzeilen. Nachdem vor einigen Tagen bekannt wurde, dass der Moderator das Konzert des Rappers Chefkett wegen Antisemitismusvorwürfen abgesagt hatte, zogen nun auch alle anderen Musiker ihre Auftritte zurück. Mine, Drunken Masters, Tapehead und andere werden nun nicht wie geplant im HKW spielen. Chefkett hätte eigentlich am 7. Oktober, dem zweiten Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel, auftreten sollen. Das hatten Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sowie die jüdische Gemeinde kritisiert. Chefkett ist unter anderem für das zur Schaustellen anti-israelischer Motive bekannt. Um die Familie dreht sich das neue Themenjahr im Berliner Humboldt-Forum. Zur Eröffnung der Ausstellung mit dem Titel Beziehungsweise Familie stehen 3 Tage lang die Themen Pflege, Nähe und familiäre Beziehungen im Mittelpunkt. Zu den Künstlerinnen, die an dem Programm beteiligt sind, gehört die Sängerin und Schriftstellerin Christiane Rösinger. Sie beschäftigt sich schon lange mit den Themen Pärchen, Liebe und Familie und steht ihnen kritisch gegenüber. Das sagte sie hier im Deutschlandfunk Kultur.
Es scheint mir so, als ob in letzter Zeit dieses Thema wieder neu diskutiert wird. Und auch diese Ausstellung, da werden ja auch andere Fragen gestellt. Also was ist Familie, Familie in anderen Kulturen? Wer ist Familie? Welche sexuelle Identität? Welche Geschlechterzugehörigkeit können Familienleute haben? Alle, denke ich mal. Aber es wird eben auch immer mehr die heilige Familie in Zweifel gezogen.
Die Künstlerin Christiane Rösinger über die Auftaktveranstaltung zum neuen Themenjahr im Berliner Humboldt-Forum. Der Platz vor dem Humboldt-Forum wird bis auf Weiteres leer bleiben. Die Fertigstellung des Denkmals zur deutschen Einheit ist jedenfalls weiter nicht in Sicht. Beschlossen hatte der Bundestag die sogenannte Einheitswippe schon vor 20 Jahren. Seither sind an dem Denkmal beteiligte Firmen pleite gegangen. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer will das Parlament zeitnah über das weitere Vorgehen informieren. Geplant ist eine große begehbare Schale aus Stahl am nachgebauten Stadtschloss in Berlin-Mitte. Unabhängig von dem Berliner Bau soll auch in Leipzig ein Freiheits- und Einheitsdenkmal entstehen. Dort wird am 9. Oktober der Grundstein gelegt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Hoffnung, Enttäuschung, Erfahrungen, Sichtweisen, die vielleicht zu wenig gehört und besprochen wurden. Darum geht es unter anderem auch in der Ausstellung Heute noch, morgen schon. Filmische Perspektiven auf Berlin um 1990. Sprechen wir in den nächsten 20 Minuten drüber mit dem Kurator der Schau. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Busatyam. Schön, dass Sie uns hören. Euphorie, so heißt die Serie, die es ab heute bei RTL Plus zu sehen gibt. Natürlich geht es dabei um die hochst überwältigenden Glücksgefühle, aber natürlich, es ist ja eine Dramaserie, auch um die Tiefen, die ja zwangsläufig nach dem Hochgefühl einsetzen. Tja, und wenn Sie sich fragen, wann Sie das letzte Mal dieses Gefühl hatten, als Teenager vielleicht, dann liegen Sie richtig, denn erzählt wird das alles aus der Perspektive der 16-jährigen Bila. Mich hat der Name Euphorie auch ein wenig irritiert, kam mir bekannt vor. Eventuell geht es Ihnen da auch ähnlich, denn Vorbild liefert die vielfach ausgezeichnete HBO-Serie Euphoria. Läuft seit 2022 und hat unter anderem auch Schauspielerin Zendaya zu einem Superstar gemacht. Und Film- und Kulturkritikerin und mein persönlicher Superstar Jenny Zilker hat sich die deutsche Variante angeschaut. Erstmal zu den Hintergründen. Euphorie ist eine deutsche Version von Euphoria, aber auch diese US-Serie ist ein Remake, oder?
Ja, genau. Ursprünglich basiert Euphorie bzw. Euphoria, beide basieren auf einer israelischen Miniserie gleichen Namens, die 2012 und 2013 lief. Und auch die wurde natürlich schon von ähnlichen Formaten mit ähnlichen Themen inspiriert. Skins, eine britische Serie zum Beispiel, die zwischen 2007 und 2013 lief, war da ein Vorbild. Euphorie bewegt sich also quasi fast in einem internationalen Genre. Und Sam Levinson, der die US-Version Euphoria gemacht hat, von dem stammt übrigens auch die Serie The Idol, die 2023 ja durch die Medien ging, auch mit ganz großen Namen, Lily Rose Depp zum Beispiel, und im ähnlich glossigen Stil, also viel Musik, viele Gefühle, viele junge Leute mit mentalen Problemen und hippen Klamotten.
Ich habe es kurz angedeutet, aber worum geht es jetzt genau bei Euphorie?
Ja, wie im Original und im amerikanischen Remake ist die Protagonistin eben Teenager Mila, gespielt von Derya Akyol. Die ist also 16 und gleich zu Beginn erzählt sie von ihren mentalen Problemen, die sie in ein Krankenhaus in Gelsenkirchen bringen. Und Mila erklärt und kommentiert einen sehr großen Teil der Handlung aus dem Off. Das ist auch in den Vorbilderformaten schon so. Wir können ja mal reinhören, was sie darüber sagt, was sie da über den Zustand sagt.
Ich dachte, ciao. Jetzt bist du certified crazy. Full on verrückt. Aber
zum Glück ist ihre Krankheit behandelbar. Sie können es schaffen, sich da wieder rauszuziehen.
Ich kann meine Traumata verarbeiten.
Scheiße.
Damit leben, um wieder produktiver Teil der Gesellschaft zu werden. Aber es ist
Ihre Verantwortung, Frau Götschmann.
Und wenn es mir nicht gut geht, will ich es einfach nicht genug.
Ja, also darum geht's so ein bisschen. Ansonsten wird bei den Storys, die drehen sich auch noch mehr Menschen als Mila. Es gibt noch ihr Love Interest Ali, das ist ein Mädchen, das sie im Krankenhaus kennen und lieben lernt. Und dann gibt es so einen Ex-Lover namens Basti, der ein Sexvideo von Mila in ihrer Schule geteilt hat. Und einen unglücklichen, drogenabhängigen Jungschauspieler namens Janis, mit dem sie eben auch das Drogennehmen so als Flucht entdeckt. Und dann natürlich noch jede Menge Eltern und Stiefväter und Mütter und FreundInnen. Bei all diesen Dramen wird immer wieder in der Zeit gesprungen. Das ist also keine stringente Erzählung, sondern eher eine elliptische. Immer wieder stehen andere Figuren und deren Vergangenheiten im Fokus. Und Mila bleibt aber die quasi durchweg traurige, düstere Hauptperson, die in diesen kurzen Momenten der Euphorie, die sie als Kind mal gespürt hat, irgendwie ganz verloren zu haben scheint und ihn jetzt nachjagt.
Diese Teenagerphasen kann ich sehr nachvollziehen, aber man muss trotzdem sagen, Deutschland ist nicht die USA, Gelsenkirchen jetzt auch nicht unbedingt Kalifornien. Genau. Also funktioniert die Übertragung der Probleme und auch die des Stils?
Das funktioniert ganz gut, auch wenn das Serien-Gelsenkirchen, also nicht wirklich Gelsenkirchen ist. Das ist keine sozialrealistische Serie. Es gibt zum Beispiel nur nebenbei tatsächlich niemanden, der auch nur im Entferntesten irgendeine Art von Ruhrpott-Dialekt spricht. Dialekt als Rollenbeschreibung, das wird in Deutschland ja nicht gelehrt. Auch Schalke spielt irgendwie keine richtige Rolle, das hat mich sehr gewundert. Aber trotzdem, das funktioniert sehr gut, weil der Head-Autor Jonas Lind mit Hilfe der Regisseurin Anatonia Leila Schmidt und André Jardenings eben nicht das komplette Lost-Teenager-US-Drama 1:1 kopiert. Also das ist hier schon noch entfernt von dem, was Zendaya und Sidney Sweeney und Jacob Elordi da in den USA erleben. Das ist, wenn man das so sagen kann, ein kleines bisschen weniger Lost. Die Figuren sind ein kleines bisschen oder ein bisschen weniger außergewöhnlich in ihren Vorlieben. Zum Beispiel gibt es auch kein queeres Transmädchen, das gern Sex mit älteren Männern hat, wie in Euphoria, sondern die sexuelle Selbstfindung, die findet generell mit etwas weniger Gewalt statt. Obwohl es eben auch dieses mittlerweile ja schon fast klassische, fast schon klischierte Handlungsmotiv des viralen Sexvideos bei Euphorie gibt. Das ist eben das Video, was Basti da von seinem Tête-à-Tête, oder Tête-à-Tête ist es ja eigentlich nicht, gemacht hat und das jetzt Mila unter Druck setzt. Ähnlich ist auch die Rolle der größtenteils ignoranten, egoistischen Boomer-Eltern. Daraus resultieren dann diese ganzen emotionalen Verletzungen. Und selbstredend ist das ein hochdiverser Cast, was ja auch sehr gut zum Ruhrgebiet passt. Natürlich haben dort jede Menge Menschen Migrationshintergrund und sind People of Color. Das ist also prima und gut und glaubhaft so.
Vielleicht nochmal zum Cast. Für Schauspielerinnen sind Daya und auch andere war ja Euphoria ein Riesensprungbrett. Wie machen sich denn die deutschen SchauspielerInnen? Siehst du da eventuell auch Potenzial einer erfolgreichen, steilen Karriere?
Ja, die meisten finde ich wirklich ganz gut. Also bei der Hauptdarstellerin, das haben wir gerade gehört, da hatte ich manchmal so ein bisschen Probleme mit ihrer Off-Sprechweise, weil sie wirklich durchweg so klingt, da sei sie völlig am Ende und verbittert und desillusioniert. Das wirkte teilweise ein bisschen bemüht. Aber im Ganzen sind das trotzdem alles ganz tolle junge SchauspielerInnen, die viel geben von sich. Mir hat die Darstellerin der Ali auch wirklich gut gefallen, die wegen einer Borderline-Störung da im Krankenhaus weilt und ihre eigenen Dämonen bekämpft und Mila nicht ranlassen will. Wir können ja auch noch mal eine ganz kurze Spielszene hören, in der Ali, der neu angekommene Mila, da die Szenerie zeigt.
Das ist Luis. Das ist magersüchtig und abhängig.
Von was?
TikTok.
Wie kann man davon abhängig sein?
Indem du depressiv bist, in Rabbit Hole fällst und deswegen 12 Stunden noch mit Content abhängst.
Und was hast du?
Jetzt gerade Hunger.
Genau, also Ali, also die Charakterzeichnung selber, daran zweifle ich manchmal ein bisschen und kann oder will vielleicht nicht glauben, dass junge Leute wirklich alle so sind, aber ich bin ja auch alt und meine oder befreundete Teenies da als Referenz zu nehmen und zu sagen, die sind doch ganz anders, das wäre eine Privatempirie. Junge Leute haben ja diese ganzen extremen mentalen Probleme momentan, das wird immer wieder kolportiert, das stimmt also.
Es gibt ja viele Serien, die sich aktuell mit den Problemen von Jugendlichen auseinandersetzen, also Themen wie Isolation, Entfremdung, Drogen und auch ähnlich sind da die Settings, finden in Schulen oder Unis statt. Würdest du sagen, da geht es tatsächlich um so eine Art Hilfsangebot? Und falls ja, können die tatsächlich etwas ändern?
Also ich würde das schon gerne als Hilfsangebot betrachten. Es gibt natürlich auch welche, die mit weniger Glamour-Faktor und Popsongs arbeiten und mit einer stärkeren Inszenierung, also Sozialrealismus eben oder mit mehr Humor. Und die sind dann vielleicht auch noch effektiver. Also als Adolescence quasi, diese Serie Adolescence quasi, die Welt gerade erschüttert hat. Erwachsene und Teenies, die beben ja immer noch wegen dieser britischen Serie. Oder wie großartig und offen und frei und wirklich enorm hilfreich Sex Education, also die Serie Sex Education, an das alles rangeht. Völlig ohne Klischees, aber mit extrem gutem Humor. Ja. Das ist jetzt bei Euphorie nicht der Fall. Aber ich glaube, dass sich da Teens mit ähnlich dramatischen Gedanken und Problemen und Depressionen und Selbstbewusstseinsschwankungen sich da schon wiederfinden. Und vielleicht kann es denen eben doch ein bisschen helfen, wenn es ihnen sagt, du bist nicht allein. Und es könnte trotzdem nebenbei auch noch einen gegenteiligen Effekt geben. Wenn man so eine Serie sieht, dann denkt man, es kann doch gar keine Teens geben, die anders, die einigermaßen zufrieden sind. Also ich muss ja auch so eigentlich traurig sein. Aber das ist vielleicht ein bisschen fragwürdig als Aussage. Ich glaube, beides kann sein.
Sagt Film- und Serienkritikerin Jenny Zilker über Euphorie ab heute beim Streaming-Anbieter RTL Plus. Ich danke dir für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.
Herbst in Peking. Song. Genau, We Need a Revolution aus dem Jahr 1990. Ein, finde ich, eigentlich viel schönerer Sound als David Hasselhoffs Looking for Freedom, wobei Wind of Change von den Scorpions ja auch nicht schlecht war. Die Band Herbst in Peking ist aktuell zu sehen in dem Dokumentarfilm Prenzlauer Berg, Begegnung zwischen dem 1. Mai und dem 1. Juli 1990. Gemacht hat die Doku Petra Tschörtner und diese ist wiederum Teil einer Ausstellung des Berliner Stadtmuseums. Gestern war die Eröffnung, nennt sich heute noch, morgen schon, filmische Perspektiven auf Berlin um 1990. Also eine Schau, in der nur Filme, Kurzfilme ausgestellt werden. Und was es damit auf sich hat, was es noch zu sehen gibt, darüber spreche ich jetzt mit dem Kurator der Ausstellung, Florian Wüst. Hallo.
Hallo.
Ja, Herr Wüst, Sie befinden sich aktuell in der Ausstellung in der Berliner Nikolaikirche. Wie kann man sich denn eine Ausstellung von filmischen Perspektiven vorstellen?
Ja, ich befinde mich hier in der Nikolaikirche. Das ist ja ein Museum und es ist wirklich ein Ort, der überhaupt nicht nahelegt, dass hier Filme gezeigt werden könnten, weil der hat ja eine Dauerausstellung, die auch weiter hier gezeigt wird und es ist pures Tageslicht im Raum. Insofern haben wir hier 9 LED-Walls, die sind auf Baugerüsten installiert. Also man kommt in einer gewissen Weise in eine städtische Situation, die sehr vertraut ist, ne? Berlin als ewige Baustelle. Und da sind quasi die Fenster wiederum nach draußen in die Stadt in Form dieser LED-Walls mit den Filmen drauf eingehängt.
Ich stelle mir das auch vom Sound gerade interessant vor. Es geht ja um filmische Kurzfilme, Szenen von beispielsweise der Maueröffnung. Vielleicht hört man oder sieht auch Wahnsinn, Rufe. Wie das Ganze klingt, interessiert mich. Und vor allem auch, welches Bild wollten Sie aus dieser Zeit um 1990 zeichnen?
Der Sound ist ein gutes Thema, weil die Kirche ist ganz still, deshalb kann ich jetzt auch ungestört mit Ihnen reden. Wir haben allen Sound der Filme auf Kopfhörern.
Ah.
Und das bedeutet aber auch, dass man sofort in die Filme gut einsteigen kann, weil man eben über den Sound so darauf gerichtet wird. Das funktioniert sehr gut, hat auch gestern in der total vollen Eröffnung funktioniert, dass Leute wirklich die Filme ansahen. Aber es würde auch mit dem Echo im Raum eben anders nicht funktionieren. Und was uns wichtig war mit dieser Ausstellung, ist sehr persönliche, subjektive Sichtweisen auf dieses Thema 1990, die Transformation, das Ende der Teilung in Berlin, in Deutschland, in Europa anzubieten, eher das zu zeigen, was weniger stereotyp oder weniger bekannt ist in Bezug auf gerade das Ostberlin der 1990er Jahre und auch migrantische Perspektiven hineinzunehmen und so ein Bild dieser Zeit wiederzugeben, das auch viele Überraschungsmomente hat, dass die wirklich tiefgreifenden Umbrüche, Veränderungen thematisiert, aber auch bestimmte Kontinuitäten. Und deshalb sind es Filme, die gemacht wurden von 1982 bis 2024.
Was ich spannend finde, also Sie sagten gerade die Stereotype aufbrechen und gleichzeitig auch den Blick der ostdeutschen Perspektive auch nochmal einzufangen. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel, was das Ganze noch mehr veranschaulicht, wenn es auch vor allem um Gefühle geht?
Ein Film, der mir sehr ans Herzen gewachsen ist, weil ich ihn im Archiv der Filmuniversität Babelsberg entdecken durfte, von Kerstin Bastian, Die Männer der Vereinten Kraft, der dokumentiert im Dezember 1989, also direkt nach Maueröffnung, auch in der Zeit, wo nicht klar war, was wird passieren. Wird es zu einer Vereinigung der beiden Staaten kommen oder zu einer Reform des Sozialismus in der DDR? Also in dieser Zeit, die wirklich ganz irgendwie offen war und wo sich Begeisterung und auch schon Zweifel sehr stark mischten. Genau in dem Moment porträtiert sie einen Freundeskreis von Arbeitern des Heizkraftwerks Mitte, das sich ja an der Spree befindet, zwischen Köpernicker Straße auf der anderen Seite Janowitzbrücke. Und das sind ganz persönliche Mitteilungen, die sie da vermittelt. Und den Film kennt wirklich niemand. Der war im Archiv verschwunden. Und den konnten wir jetzt digitalisieren und hier erstmalig präsentieren. Und es ist wirklich ein ganz tolles, authentisches Dokument, in dem auch sich die Filmemacherin ins Gespräch bringt, ins Bild. Also diese subjektiven Geschichten, die uns wichtig sind, beziehen sich auch auf die filmische Herangehensweise, dass wir die FilmemacherInnen wirklich hören, auch im Bild sehen, performend, fragend, teilnehmend an Gesprächen. Das ist auch ein Aspekt dieser Filmausstellung.
Einen weiteren Aspekt, den Sie gerade genannt haben, den ich auch nochmal interessant finde, ist der migrantischen Perspektive, die Sie zeigen in Ihrer Ausstellung. Inwiefern kommen die darin vor?
Da haben wir ein paar Filme, die das aufnehmen. Zum Beispiel, das ist auch eine Neuerwerbung der Sammlung des Stadtmuseums, Pina Örinçi's Gurbet is a Home Now. Da geht es um die Stadterneuerung und die behutsame Stadterneuerung in Kreuzberg aus migrantischer Perspektive. Also da sind wir auch im West-Berlin der 80er Jahre. Ne? Ein Beispiel, dass wir eben diesen Fokus auf 1990 auch weiter fassen. Und das andere sind Filmausschnitte, die sich beziehen auf die Situation der DDR-VertragsarbeiterInnen, die ja dann nach Mauerfall sehr schnell dazu bewegt wurden, das Land zu verlassen. Mhm. Das ist jetzt so ein zweiter Aspekt auch der migrantischen Perspektiven hier in dieser Ausstellung.
Heute noch, morgen schon. Filmische Perspektiven auf Berlin um 1990. So heißt die Ausstellung, die es aktuell in der Nikolaikirche in Berlin zu sehen gibt. Anlässlich natürlich des 3. Oktobers. Sie läuft bis zum 6. April kommenden Jahres. Und ich sprach mit Kurator Florian Wüst hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.